Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Tauffamilie, Taufgesellschaft, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute hier am 16. Sonntag nach Trinitatis. Ein besonderer Sonntag, Kirchweih bei uns hier im Ort. Bei uns wird nicht irgendwie Rummel gemacht, okay, aber es ist trotzdem was Besonderes. Seit über 400 Jahren besteht diese Kirche. Seit über 400 Jahren wird hier sich getroffen zum Gottesdienst, wird gesungen, gelacht, werden Kinder getauft. Ja, es werden auch Leute zu Grabe getragen, aber es gehört dazu. Seit über 400 Jahren, das ist ein wirkliches Geschenk, was wir hier bei uns im Ort haben. Und auch wenn es keinen Rummel gibt, darf man trotzdem an diesem Sonntag da ja besonders mal dran denken und auch hoffen, dass das vielleicht weitere 400 Jahre so geht. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst und wir wollen zu Beginn das erste Gemeindelied singen, die 034 aus den roten Büchern. Der Gerd wird uns begleiten und euch gebe ich mal noch.
Wir wollen in diesem Gottesdienst die Zoe Hecker taufen. Ich hoffe, die freut sich schon. Freust du dich schon, Zoe? Na, mal gucken. Und die Taufe ist ein Fest für Leib und Seele. Na, mit dem Leib spürst du das Wasser. Und Gott tut das Seine dazu, dass deine Seele, dass es deiner Seele gut geht. Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Lasst uns gemeinsam beten. Mit allen guten Gaben und mit dem, was quält, kommen wir zu dir. Mit allem, was wir haben und mit dem, was uns so fehlt, sehnen wir uns nach dir. Alles kommt von dir. So komm, Herr, du alles. Wir warten hier. Wir danken dir dafür. Amen.
Die Epistellesung für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief des Paulus an Timotheus im ersten Kapitel. Ich lese sie aus der Hoffnung für alle. Denn Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, und das ist kein Geist der Furcht, sondern ein Geist, der uns mit Kraft, Liebe und Selbstüberwindung erfüllt. Schäme dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Halte auch weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Er hat uns gerettet und er selbst, der heilige Gott, hat uns zu seinem Dienst berufen. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade. Und weil dies von Anfang an Gottes Absicht war, denn noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und das ist das Evangelium. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben, unvergänglich und ewig, ans Licht gebracht. Worte der Heiligen Schrift. Gott sei Lob und Dank. Das Evangelium steht bei Johannes im 11. Kapitel. Es lag einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Da spricht Jesus zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Bitte nehmt nochmal Platz. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein, haben wir gerade gesungen. Und schon passiert's. Denn die Zoe soll getauft werden. Und Zoe, haben wir schon mal in Sosa eine Zoe? Oder ist die Zoe die erste Zoe in Sosa? Ja, genau. Ne? Ja. Weiß jemand von uns, was Zoe eigentlich heißt? Also außer den Eltern, die halte ich jetzt mal zurück. Die wissen das hoffentlich, wie sie ihr Kind genannt haben. Zoe kommt aus dem Griechischen. He, Zoe heißt das Leben. Das soll passieren. Mit Jesus kehrt neues Leben ein und da ist es schon. Ne? Die Zoe, das Leben, das soll sie erleben. Wir freuen uns, Zoe, dass du da bist, dass du lebst. Deine Eltern freuen sich und alle anderen mit. Und dieses Leben, das soll gleich hier am Taufbecken nochmal eine besondere Erfüllung finden. Denn das Leben ist nicht einfach nur Leben. Mancher meint ja, das wäre so ein bisschen Chemie und ein bisschen Biologie und dann lebt da irgendwas. Das Spannende finde ich immer, dass wir ja, die wir so kluge Leute sind, bis heute, nicht in der Lage sind, Leben entstehen zu lassen. Das geht nicht. Bisher geht das nicht. Ich habe den stillen Verdacht, das wird auch in Zukunft nicht gehen, weil wir gar nicht wissen, was das ist und wie das eigentlich ist, wie also aus unbelebter Materie belebte Materie wird, wie das funktioniert. Wie aus einem Teil, in dem kein Leben ist, plötzlich Leben erwächst. Das haben wir bei all unserer klugen Wissenschaft bis heute nicht rausgekriegt, wie das ist. Und es bleibt möglicherweise dann doch am Ende das Geheimnis Gottes. Also, dass die Zoe lebt, hat schon was mit Gott zu tun. So glaube ich. Und hier am Taufbecken soll sie getauft werden, bekommt Wasser, 3-mal Wasser über den Kopf. Habt ihr ihr gestern hoffentlich erzählt, wie das funktioniert. Und dann passiert eben das, dass Gott auch etwas nicht nur über den Kopf schüttet, sondern in sie hineinsenkt. In der Taufe, wenn wir mit Wasser taufen, tauft Gott mit Heiligem Geist. Zoe empfängt den Heiligen Geist. Und der ist eigentlich, wenn wir so in die Urkunde gehen, der Punkt, der Leben schafft. Am Anfang der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen, ein Klumpen Lehm, unbelebt, tote Materie. Und dann kommt Gott und haucht diesem Klumpen Lehm seinen Heiligen Geist ein, den Odem Gottes, den Atem Gottes. Und der Atem, der Odem, der Geist Gottes, der schenkt es, dass aus Unbelebtem Belebtes wird. Das Leben entsteht. Bisher hat das bei Zoe schon ganz wunderbar geklappt. Und bei den Jungs, die dahinter sitzen, wohl auch schon. Ne? Ja. Alles gut. Ja. Darauf freuen wir uns. Das wollen wir tun. Wir tun, was wir können. Und wir glauben und hoffen und erbitten, dass Gott das Seines dazu tut. Das Leben wird. Gott sei Dank. Huiuiui. Nun glaube ich, dass zum Leben noch etwas gebraucht wird, nämlich Glauben. Glauben, dass Gott genau das tut, nämlich dieses Leben zu schenken, dieses Leben zu geben. Deswegen lade ich ein, dass wir miteinander aufstehen und diesen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Bitte nehmt noch einmal Platz, bis auf Eltern und Paten. Die müssen wieder aufstehen. Eltern und Paten. Sie merken, das sind eine ganze Menge Paten. Denn es könnte ja sein, dass man eine Menge Kraft braucht, ne? Damit solch ein Kind heranwachsen kann. Die Eltern wird es vorne. Ihr habt sie vorhin so ein bisschen zwischen euch gehabt hier, ne? Und dann hat sie sich so hängen lassen. Kostet schon Kraft, oder? Ja. Könnte passieren. Aber ich verspreche euch, also ich habe es ja gesehen, noch geht das ganz gut, ne? Wenn die Zoe so groß ist wie der Basti. Weiß nicht, ob die so groß wird. Ne? Dann wird das ein schwerer Akt. Dann kann sich vielleicht nicht mehr so sehr hängen lassen. Oder ihr müsst dann die Paten zusammenrufen und dann müsst ihr sie allesamt gemeinsam tragen. Zoe soll also heute getauft werden. Zoe soll die Wege kennenlernen, die in die Nachfolge Jesu führen. Ihr sollt als Eltern und als Paten dazu helfen, dass sie diese Wege entdeckt und sie auch gehen kann. Deshalb frage ich euch, wollt ihr, dass Zoe im Namen des dreieinen Gottes getauft wird? So antwortet gemeinsam ja.
Ja.
Jawohl. Wollt ihr als Eltern und Paten auch dazu helfen, dass Zoe das Evangelium von Jesus Christus kennenlernt und den Weg in die christliche Gemeinde findet? So antwortet gemeinsam: Ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Wunderbar. Dann dürft ihr nach vorne kommen. Eltern, Paten, die Zoe natürlich und alle Kinder, die da sind, dürfen mit nach vorne kommen. Und alle, die sich noch so ein bisschen als Kinder fühlen und es gerne möchten, dürfen auch nach vorne kommen. Ja, ach so. Ja, dann. Guck mal. Das ist dein Taufwasser. So viel. So. Und es ist schön warm. So, soll der Papa dich so ein bisschen hier drüber halten? Das wird am besten sein, ne? Wie immer du willst, nach vorne, nach hinten. Wie hättest du es denn gerne, Zoe? Du müsstest quasi mit deinem Kopf hier so ein bisschen rüberkommen. Geht das? Gut, wir kriegen das hin. Ne? Zoe Hecker, ich taufe dich. Noch ein bisschen helfen. Der Papa hält dich. Passiert gar nichts. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war's schon. Ja.
Das ist warmes Wasser, ne?
Das ist warmes Wasser. Uiuiuiui. Ja. Alles gut. So, Mama. Jawohl. So ist das. Ja, und die tröstet dich. Zoe, alles gut. Hallo, schon gut? Zoe, dein Leben sollst du in der Leitung und unter dem Segen Gottes führen. Es gibt ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief, das soll dich begleiten und dir helfen. Und da schreibt der Apostel: Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geschafft. Wunderbar. Sehr schön. Guck mal zu. Das ist deine Kerze. Kriegst du jetzt. Willst du die selber halten oder soll die Mama die halten oder der Papa? Ja, soll der Papa die halten? Guck mal, da steht dein Name drauf. Ne? Und die haben wir an der Christuskerze angezündet. Christus ist das Licht der Welt und du sollst an diesem Licht Anteil haben. Und wann immer ihr wollt, könnt ihr die auf den Tisch stellen, anzünden. Und dann kann die Zoe sehen, dass sie Teil hat am Licht dieser Welt. So, also der Papa. Gut? Der passt darauf auf. So, jetzt müssen wir mal gucken, die Taufurkunde. So, wer kriegt die Taufurkunde? Ihr teilt das ordentlich auf. Und die Partnerurkunde, der Sepp Preis. Da ist er. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Bitte schön. Die Niki Hecker. Was? Der? Okay, das müsst ihr mir doch vorher sagen. Tut mir leid. Kurzform von Nikolaus dann, oder? Niki? Was? Gut. Ach, dann Niki. Der schreibt sich auch so?
Nee.
Alles Gute.
Danke.
Die Chantal, die kenne ich. Da kann ich mich nicht vertun. Bitte schön. Die Cindy Gutzmorow. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Und dann haben wir noch den Daniel Besch. Da. Auch Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Bitteschön. Und dann gibt es immer mal Leute, die mit dabei sind, die keine Urkunde kriegen und die sich trotzdem darum mühen wollen, dass die Zoe lebt. Dankeschön. So, jetzt müssen wir aber mal, ja, das ist deine. Das ist deine, genau. Ja, gut verwahren. Meine Taufe liegt jetzt über 60 Jahre zurück und ich habe jetzt mal geguckt, ob es nicht ausreichend. Ich habe gar keine Taufurkunde. Die ist wahrscheinlich irgendwann über die vielen Jahre verloren gegangen, aber man kann sie dann bei der Gemeinde nochmal anfragen. So, jetzt darf ich Sie mal bitten mit der Zoe, kommt ihr mal hier nach vorne. Guck mal. So, siehst du die ganzen Leute da? Die sind alle deinetwegen heute da. Die freuen sich mit dir, dass du getauft worden bist. Denn du gehörst jetzt mit dazu. Wir freuen uns, dass wir ein neues Gemeindeglied haben. Wir klatschen alle deinetwegen. Wunderbar. Sehr schön. Ja. Jetzt dürfen sich die Kinder wieder setzen, wenn sie mögen. Und die Eltern und die Paten lade ich ein, hier nach vorne zu kommen, an den Altar. Wunderbar. Und wer wird jetzt Messdiener? Da. Sehr schön. Gut. Du stehst ganz gerne schon einmal auf den eigenen Beinen, ne? Das ist sehr vernünftig. Gut. Gott segne euch. Er behüte euch und mache euch stark. Er mache eure Liebe kräftig und eure Geduld unverwüstlich. Er lasse euch gute Zeit und gute Einfälle finden für euer Kind. Er gebe euch und eurem Kind alles, was gut ist und was zur Seligkeit führt. So segne euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin im Frieden Gottes. Amen. Amen. So, bestanden. Dankeschön. Wunderbar. Ihr habt es geschafft. Jetzt dürft ihr euch wieder setzen.
Immer wenn wir glauben, dass wir angekommen sind, immer wenn wir funkeln wie die Augen eines Kindes, immer wenn wir stolz sind auf uns selbst, uns ein schwerer Stein vom Herzen fällt, immer wenn wir Liebe in uns spüren, sehen wir das Licht. Immer wenn wir glauben, dass es keinen Weg mehr gibt, immer wenn die Wahrheit unsere Hoffnung fast besiegt, immer wenn der Schmerz die Herzen trifft, unsere ganze Welt zusammenbricht, immer wenn die Wut das Licht erstickt, sehen wir es nicht. Denn all das, was vor dir liegt, auf einmal in Sinne geht, dann scheint durch die Dunkelheit Licht.
Manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit, um zu verstehen. Oder sind wir nur noch nicht bereit, den Weg zu gehen? Es genügt ein Funke für den Brand, zu oft wird zu viel von dir verlangt. Warum hast du es noch nicht erkannt? Du bist das Licht.
Wenn all das, was vor dir
Herrn scheint durch die Dunkelheit am Ende das Licht. Denn du bist das Licht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Wir sind hier, weil wir dich suchen, mit dir leben, auf dich hören und von dir Segen erfahren wollen, Herr. Und wir danken dir, dass du da bist, um all das zu schenken. Begegne uns mit deiner Gnade. Amen. Also Kirchweih feiern wir. Wie gefällt Ihnen die Kirche? Oh, da sehe ich ein bisschen nicken. Ja. Was? Weltklasse. So, okay. Weltklasse. Wenn ich mit Gruppen durch die Kirche gehe, Andreas macht das ja auch manchmal, dann zeigen wir natürlich so einzelne Dinge, auf die man ein besonderes Augenmerk legen kann. Also auf den, ganz wichtig, auf unseren Spruch, den Philipper-Hymnus, den wir hier stehen haben. Ich zeige auch immer mal hier auf das Vogelaugen-Ahorn. Und kriege immer wieder erstaunte Blicke, wenn ich dann erzähle, das ist gemalt. Das hat ein Künstler tatsächlich gemalt. Hier hinten war es schon und bei der Renovierung haben wir dann festgestellt, hier vorne war nichts und da hat es dann einer nochmal ergänzt. Das ist nicht immer gleich zu sehen. Ein Konfirmand, mit Konfirmanden gehe ich gerne mal in die Kirche, um mal zu gucken, wie es hier aussieht, wenn die Gemeinde gerade nicht da ist. Ein Konfirmande meinte dann, ob die Sperrholzbretter dann noch wegkommen oder wir schweigen darüber, wer das war. Ja, das ist die aufwendigste Arbeit in der ganzen Kirche gewesen. Das Kreuz natürlich, das gucken wir uns dann an und manche andere Sachen. Auch die Orgel gehört dazu. Alles haben wir in der Sanierung neu gemacht. Jetzt sind wir ganz froh, auch die Bänke unten, die ja noch immer hell waren und noch nicht saniert waren, die sind jetzt auch so weit, dass wir uns dran freuen können. Aber die Kirche hat nicht nur einzelne Elemente, die man sich anschauen kann, sondern diese Kirche, und das war der Wunsch des Kirchenvorstandes und der Gemeinde, diese Kirche wirkt auch insgesamt. Also sie hat ein Gesamtbild. Und wenn man sich hinstellt und das alles insgesamt mal wahrnimmt, dann merkt man, das passt zueinander. Das ist endlich eine Kirche, die nicht so zusammengestückelt ist, sondern in der alles aufeinander abgestimmt ist. Wenn wir biblische Texte wahrnehmen, dann geht uns das manchmal ganz ähnlich. Wir gucken so auf einzelne Stücke. Wahrscheinlich haben manche von uns heute Morgen die Losung gelesen. Ein Vers aus dem Neuen Testament, ein Vers aus dem Alten Testament. Und das hat hoffentlich seinen guten Dienst getan. Oder wir lesen Bibel lese, dann gibt es einzelne Geschichten oder einzelne Texte, die wir wahrnehmen, ein paar Verse und sie erzählen uns was und geben uns Richtung fürs Leben. Die Texte, die wir finden, etwa im Neuen Testament, etwa bei den Evangelien, sind aber gar nicht so geschrieben. Also da hat nicht jemand mal hier einen Vers und da mal eine Geschichte genommen, hat die irgendwie ausgewürfelt und zusammengestellt, sondern die Evangelien, jedes einzelne Evangelium ist auch ein Gesamtkunstwerk und will auch als Gesamtkunstwerk wahrgenommen werden, als Gesamttext. Dafür fehlt uns manchmal die Zeit. Gut aber wäre es, wenn wir uns manchmal die Zeit nehmen würden und würden auch mal solch ein Evangelium oder ein Brief des Paulus oder was auch immer im Gesamten einmal durchlesen. Wenn Sie einen Brief zu Hause kriegen von der Tante oder vom Erbonkel aus USA und er hat 5 oder 8 Seiten, dann lesen Sie es ja auch nicht Stück für Stück über Wochen und Wochen, sondern wahrscheinlich lesen Sie ihn ganz. So wollen die Texte des Neuen Testamentes auch wahrgenommen werden. Das Erste, was jedenfalls bei den Evangelien auffällt, wenn man sie mal insgesamt wahrnimmt, ist, dass erstaunlicherweise keines der 4 Evangelien, die wir in der Bibel haben, eine Biografie ist. Keines der Evangelien, so erzählt es ja mancher, dass das die Lebensgeschichte Jesu ist, aber keines der Evangelien bietet ein Lebensbild Jesu an. Alle 4 Evangelien haben Züge eines biografischen Stiles. Aber wollte man das Charakteristische der Evangelientexte im Neuen Testament beschreiben, dann tut man das wohl am besten mit einem Theologen des 19. Jahrhunderts, William Rede, der sagte, die Evangelien sind keine Biografien, sondern die Evangelien sind Passionsgeschichte, Leidensgeschichte Jesu mit ausführlicher Einleitung. Das sind sie tatsächlich. Alle 4 Evangelien haben ein deutliches Schwergewicht in der Beschreibung der Geschehnisse, die sich in den Tagen vor Karfreitag bis hin zu den Auferstehungsberichten von Ostersonntag ereignen. Bei Matthäus ist das auch so. Wir hören nachher einen Text aus dem Matthäusevangelium. Also, Passionsgeschichte, das wollen die Evangelien sein und sind sie auch. Bei Matthäus nun ist auffällig, dass der vor allen Dingen von großen Reden Jesu berichtet. Die bekannteste, die er überliefert, ist die Bergpredigt. In Kapitel 5 bis 7 des Matthäusevangeliums ist sicher den meisten bekannt. Und darüber gibt es noch ein paar andere ähnliche Reden, die Gleichnisrede, die Pharisäerrede, die Endzeitrede. Matthäus will mit seinem Evangelium, seiner Gemeinde, glaubwürdig bezeugen, dass Jesus der Messias ist. Messias ist ein hebräisches Wort. Wissen Sie, was Messias auf Griechisch heißt? Nicht. Also, das hebräische Wort Messias heißt im Griechischen Christos, Christus. Und auf Deutsch der Gesalbte. Also, der Messias, Jesus, ist der Gesalbte. Und der Matthäus zeigt, dass Jesus der Messias, der Christus, der Gesalbte ist, das zeigt sich schon tatsächlich im Alten Testament. Das ist dort schon verheißen. Deshalb finden sich bei Matthäus mehr als bei den anderen Evangelien immer wieder Hinweise auf alttestamentliche Texte. Und immer mit dem Zusatz, dass eben diese Texte, diese Zusagen des Alten Testamentes, dass sie in Jesus Erfüllung gefunden haben. Matthäus hat sein Evangelium vermutlich in Syrien geschrieben, wahrscheinlich in Antiochien. Überhaupt sind viele der Krisengebiete unserer Tage wichtige Stätten für die Entwicklung der Kirche vor 2000 Jahren. In Antiochien jedenfalls gab es eine große Gemeinde, die sich nach der Verfolgung und Vertreibung der hellenistischen Gemeinde, in Jerusalem herausgebildet hatte, jener Verfolgung, die für uns vielleicht am prägnantesten greifbar wird in der Steinigung des Stephanus. In Antiochien finden wir auch Paulus. Der hatte hier, wie es scheint, seine Heimatgemeinde. Von hier aus jedenfalls durch die Ältesten der antiochenischen Gemeinde lässt Paulus sich aussenden zu seiner Missionsreise. Für diese Gemeinde in Antiochien hat Matthäus also vermutlich sein Evangelium geschrieben. Spannend auch, über sich selbst verliert Matthäus in seinem Evangelium kein einziges Wort. Dass er Matthäus heißt, das erfahren wir tatsächlich erst aus einem bischöflichen Schreiben aus der Mitte des 2. Jahrhunderts. Also, vielleicht 100 Jahre später, als das Evangelium entstanden ist. Glaubwürdig zu bezeugen, dass Jesus der Messias ist, das ist das große Anliegen des Matthäus. Und mit diesem Anliegen will er am Ende nicht nur die Menschen in Antiochien überzeugen, sondern über Jahrhunderte und über Jahrtausende und über viele tausend Kilometer hinweg, sogar uns hier in Sosa. Wann immer wir es also mit Texten von Matthäus zu tun haben, sollen wir diese große Überschrift im Blick haben. Ich bezeuge euch Jesus als den verheißenen Messias. Am Ende des ersten Hauptteiles seines Evangeliums erzählt nun Matthäus folgende Geschichte. Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist geplagt. Und er antwortet ihr: Kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns ja nach. In einer anderen Übersetzung heißt es: Stell sie doch zufrieden, damit es ruhig ist. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, und doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Das ist eine merkwürdige und vielleicht noch mehr ärgerliche Geschichte. Das ist eine der ganz wenigen Geschichten im Neuen Testament, die uns Jesus als einen schildern, der ein Hilfeersuchen ablehnt. Wenn wir sonst Geschichten von Jesus lesen, dann ist es geradezu charakteristisch für Jesus, dass er niemanden wegschickt, dass er hilft dort, wo Hilfe nötig ist, dass er niemals nach Stand und Ansehen fragt. Für jeden ist er offen, gerade die, die andere von ihm fernhalten wollen, auf die geht er zu. Aber bei dieser Frau ist das anders. Jesus, so heißt es am Anfang, zieht sich zurück. Er hatte, das passiert oft, lesen wir oft, er hatte eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Es ging um Reinheit und Unreinheit. und im Ärger haben sie sich getrennt. Und als er seinen Jüngern anschließend seine Position zu erklären versucht, muss er feststellen, die verstehen mich auch nicht. Es ist Zeit, sich zurückzuziehen. All die Auseinandersetzungen kosten Kraft. Ein Augenblick Ruhe. Ein Augenblick Atem holen. Das scheint Jesus im Sinn zu haben. Das scheint er zu brauchen. Und jetzt kommt wieder jemand. Diese Frau, die nicht einmal zum Volk Israel gehört. Das zumindest wird in der Geschichte deutlich. Das Heilsgeschehen am Kreuz, die Auferstehung am Ostersonntag, sie haben universelle Bedeutung. Sie gelten allen Menschen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten. Aber vorher, vor Karfreitag und vor Ostersonntag, so scheint es, ist der Auftrag Jesu begrenzt. Jesus ist nicht im eigenen Namen unterwegs, nicht im eigenen Auftrag. Er kann nicht einfach machen, was er will. Nicht einmal er, der Sohn Gottes, kann machen, was er will. Er ist gesandt. Die Ausbreitung des Evangeliums über die gesamte Welt, das weltweite, segensreiche Wirken Gottes, es wird nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt durch den Heiligen Geist in und mit der Kirche wahrgenommen. Aber der irdische Jesus vor der Kreuzigung, er weiß um seine Grenzen. Und die Grenzen seines Auftrages und um die Grenzen seiner Kraft. Darum weiß er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber die Frau lässt nicht locker. Und das ist vielleicht auch das Ärgerliche an dieser Geschichte. Es ist ja fast beschämend, wie sie sich klein macht, wie sie sich in den Staub wirft. Heute, in unserer Zeit, würden wir fragen, hat sie denn überhaupt keinen Stolz? Hat sie keine Selbstachtung? Herr, hilf. Und dann kommt jener unfassliche Satz aus dem Munde Jesu, bei dem vermutlich jeder zusammenzuckt. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Es gibt nicht viele Geschichten, in denen uns Jesus mit solcher Härte vor Augen gemalt wird. Bei der Hochzeit zu Kana weist er seine Mutter herb zurück. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Und auch in die Geschichte vom Tempel fällt uns vielleicht ein, als er gegen alle seine Gewohnheit und gegen die Gotteslästerer nicht das Wort, sondern eben die Peitsche erhebt. Die Geschichte mit der kanaanäischen Frau hat eine besondere Härte. Eine Härte, die auch nach längerer Betrachtung schwer zu verstehen bleibt. Und dennoch ist diese Geschichte eine Geschichte der Hoffnung. Seht, jeder andere, zumal jeder moderne, aufgeschlossene, aufgeklärte und stolze Mensch unserer Tage, jeder andere hätte das abgebrochen, hätte aufgegeben. Da ist nichts mehr zu machen. Dieser Jesus, der so reagiert, der wird nicht helfen. Seine Position ist fest, vielleicht sogar festgefahren. Nichts wird seine Meinung ändern. Das ist eine Sackgasse ohne Ausweg. Aber sehen Sie, die Frau hat auch eine Position. Sie weiß, dieser Jesus kann helfen und ich bin nicht bereit, von ihm abzulassen, bis er genau das tut. Und sie kann etwas, was uns vielleicht in unseren Tagen schwerfällt. Sie kann sich selbst völlig vergessen. Nur ihre Tochter zählt. Nur die selbstlose Liebe zu ihrer Tochter bestimmt ihr Reden und Handeln. Und die feste Überzeugung, dass sie bei diesem Jesus an der richtigen Adresse ist. Ja, Herr. Und doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Und jetzt geschieht, was keiner mehr geglaubt hat. Die Härte Jesu wird aufgebrochen. Er bewegt sich, ohne das doch eigentlich zu wollen. Wie einst bei dem Hauptmann von Kapernaum, so wird Jesus zum zweiten Mal durch den Glauben eines Menschen überwunden, der nicht zum Volk Israel gehört. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Eine Geschichte der Hoffnung. Wer unbeirrt, auch gegen allen äußeren und inneren Schein, gegen Verfolgung, gegen Spott und sei es gegen Gott selbst, an Gott glaubt, der wird überwinden. Der Glaube wird Sieger sein und Gott wird sich als der erweisen, der er ist, der Barmherzige. Gott schenke, dass wir die Durchhaltekraft des Glaubens dieser Frau auch haben oder auch finden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Ich hoffe, dass die Gemeinde sich an der Kirche freut, die Stück für Stück fast fertig ist. Aber eben nur fast. Wer ein bisschen aufmerksam schaut, der wird sehen, wo es noch fehlt. Aber es ist nicht mehr viel. Hinten die Tür, da ist noch ein Provisorium drin, die ist gerade in der Aufarbeitung. Das ist die letzte Außentür, die uns noch fehlt. Die wird hoffentlich demnächst kommen. Und der Sockel zu den Bänken hier unten, der muss dann auch nochmal gestrichen werden. Aber das sind tatsächlich alles kleine Restarbeiten und wir stehen in der Hoffnung, dass das alles dieses Jahr noch passiert und dann sind wir fertig. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in meinen Jahren als Pfarrer immer bauen müssen. Ich hatte immer eine Baustelle in der Kirche. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das dann nicht mehr ist. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich drauf. Das Dankopfer, das wir heute erbeten, ist am Ausgang und für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir laden ein um 11 Uhr zum Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Heute Abend um 17 Uhr ist ein Abendkonzert der Posaunenchöre von Kirchgemeinde und landeskirchlicher Gemeinschaft. Draußen. Ich habe den, wo ist der Gottfried? Da. Draußen. Was? Fahrplatz. Wunderbar, Fahrplatz. Und bei Regen steht hier in der Kirche. Aber es regnet ja nicht, selbstverständlich. Gut, alles gut. Also draußen auf dem Fahrplatz, heute Abend 17 Uhr. 19.30 Uhr Einladung der landeskirchlichen Gemeinschaft zu einem Abend mit Friedemann Wunderlich. Am Dienstag trifft sich um 19 Uhr der Kirchenvorstand. Da nehmen wir mal den Erntedank ein bisschen im Blick. Bitte beten Sie auch für diese Sitzung. Am Mittwoch ist um 19.30 Uhr Bibelstunde. Am Freitag Vorbereitung fürs Erntedankfest. Ich habe bei den WhatsApp-Nachrichten schon gelesen, bei den jungen Leuten, die sammeln sich schon und fragen, wer macht mit? Wunderbar. Zwischen 15 und 18 Uhr am Freitag bitten wir Sie, wieder Blumen abzugeben im Zelt hinten im Pfarrgarten. Und am Sonnabend ist um 8 Uhr eine Andacht hier in der Kirche, bevor es dann ans Arbeiten geht. Sie können dann bitte auch bis Mittag Ihre Gaben und alles, was Sie haben, gerne hierher bringen, dass wir es dann mit verarbeiten können. Und am nächsten Sonntag ist dann um 9.30 Uhr Erntedankgottesdienst. 11 Uhr ist Kindergottesdienst und nach dem Kindergottesdienst wird dann die Kirche wieder für Besucher geöffnet sein. Um 14 Uhr nächsten Sonntag hören wir die Posaunen. Um 15 Uhr singt der Chor und am folgenden Montag, also nicht morgen, sondern morgen in einer Woche, ist dann hier um 19.30 Uhr Abendmahlsfeier. Der Wochenspruch. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.
Keep a light in darkness around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you.
Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Barmherziger Gott, wir bitten um Frieden für diese Welt. Um Frieden für die, die keinen Frieden haben, die mitten im Kriege leben, in der Ukraine, in Mali, in Afghanistan, in so vielen Orten dieser Welt. Wir bitten, Herr, um Frieden für die, die keinen Frieden haben, in den Orten, die Katastrophen erlebt haben. Libyen, in der Türkei und in Syrien, in Marokko und an so vielen Orten dieser Welt. Wir bitten, Herr, um Frieden für die, die Zuflucht suchen in der Fremde, weil sie im eigenen Lande nicht mehr leben können. Überlass sie nicht dem Tod. Geh mit ihnen, damit sie das Leben finden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten, Herr, um Frieden für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir bitten um Frieden für die, die bedroht sind und sich bedroht fühlen. Wir bitten um Frieden für die, die spalten, für die, die sich sorgen, für die, die zur Umkehr rufen. Führe uns zusammen, überlass uns nicht dem Hass. Geh mit uns, damit wir das Leben finden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten, Herr, um Frieden für die, die trauern. Und für die, die leiden, für die, denen das Leben eine Last ist, die unter Sorgen und Ängsten begraben sind, befreie sie. Geh mit ihnen, damit sie das Leben finden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten um Frieden für deine Kirche, hier bei uns und in dieser ganzen Welt. Wir bitten um Frieden für unsere Gemeinde und für die Gemeinden um uns herum. Wir bitten um Frieden für die Jugendlichen in unserer Gemeinde. Für alle, die uns im Glauben stärken und begleiten. Begeistere deine Kirche durch Jesus, damit wir das Leben finden. Erbarme dich, barmherziger Gott, heute und alle Tage. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen das Lied 113, Ins Wasser fällt ein Stein. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.
Die sang und klanglos mich beehrt. höre ich ein Lied, das mir gefällt und das mir Perspektiven schenkt.
Sei behütet auf deinem Wege, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen, hält der Schöpfer über dir die Wacht.
Immer wenn wir auseinander gehen, spür ich Trauer, fühl ich mich allein. Und bis wir uns
Sonnentage, Stürme und durch Regen, hält der Schöpfer über dir die Wacht.
Manchmal, wenn ein Tag zu Ende geht und die Nacht durch alle Herzen dreht, spüre ich den Wind, der uns umweht und diese Zeilen mit sich bringt.
Sei behütet auf deinem Wege, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen. Schöpfer über dir die Wacht.
Vielen Dank. Das tut gut, euch zu hören. Ja. Die Gemeinde, der Gottesdienst lädt ein zum Singen, manchmal auch zum Zuhören. Der lädt sogar ein zum Tanzen, manchmal so sehr, dass man einen Drehwurm kriegen könnte. Aber es wird schon gut gehen. Uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott bewahre.